Ich werde auf Hochdeutsch reden, damit alle etwas verstehen. Herzlich willkommen alle. Meine Frau sagte gerade, war er so alt, der Elia? Und ich muss sagen, nein. Warum nicht? Weil er später nämlich vom Berg Karmel bis nach Jezreel gerannt ist. Und das wäre nicht mehr so in dem Alter, denke ich. Aber nur nebenbei. Elia musste seit Tagen und Wochen beobachtet haben, dass das Wasser immer ärmlicher fließt. Vielleicht musste er im Sand graben, um noch nach etwas Wasser ranzukommen. Und das war auch für einen Gottesmann eine echte Prüfung. Da sitzt er am ausgetrockneten Bach. Warum gibt der Gott, der die Raben gesandt hat, jetzt nicht auch genügend Wasser? Einerseits hat Elia Gottes Wunder täglich erlebt und handfest gesehen, wie Gott ihn versorgt. Aber jetzt sitzt er am trockenen Bach. In der Sackgasse, könnte man sagen. Hast du auch schon am ausgetrockneten Bach gesessen und du wusstest nicht, wie es weitergeht? Oder scheint es dir, dass du gerade jetzt an einem ausgetrockneten Bach sitzt? Fühlst du dich in einer Sackgasse? Denken wir daran, wenn wir Menschen am Ende sind, gerade dann hat Gott noch seine Möglichkeiten. Und oft beginnt Gott gerade dann zu reden und zu wirken. Gott redete zu Elia. Als er in dieser ausweglosen Lage war, geh nach Phönizien, in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Worin liegt die Herausforderung dieses Befehls Gottes an Elia? Er soll nach Phönizien gehen. Wir sehen da auf der Karte so ganz kurz, hier oben, also Pointer, geht's nicht, he? Mach nichts. Ja, aber da sehen wir Samaria und er ist geflohen an dem Bach Krit, der hier vom Osten in den Jordan fließt. Tisbe war sein Heimatort, also nicht allzu weit weg hätte er sich dort versteckt. Und dann musste er nach Zarpat, das war in der Nähe von Sidon in Phönizien. Und von dort kam die Frau des König Ahabs, Isabel, die ja den ganzen Baalkult eingeführt hatte und das Volk Israel verführte damit und die Propheten Gottes umgebracht hatte und ihre eigenen Priester eingesetzt. Also dorthin musste er ziehen, in Feindesland, ganz ohne Schutz, ganz allein. Und dann als zweites, er soll sich von einer Witwe verpflegen lassen. Wie wir wissen, wenn es im Krieg und Hungersnot gibt, sind wohl die Witwen und Waisen die verletzlichsten Menschen und die ersten, denen man helfen müsste. Jetzt kommt da noch einer dazu und sagt, hey, versorg ihn. Und wie muss das für Elia gewesen sein? Okay, Gott hat gesagt, ich habe ihr geboten, dich zu versorgen, aber trotzdem zu einer Witwe. Und als drittes, er als israelischer Mann Gottes soll zu einer, als alleinstehender Mann jetzt zu dieser Witwe gehen und dort wohnen. Was kann denn das für Missverständnisse geben, wenn er dort ist? Also da musste Elia sich schon ziemlich verletzlich machen, um dann zu gehen. Und das ist ja erstaunlich, dass er einfach geht, ohne Einspruch. Das heißt ganz banal, sogleich machte Elia sich auf den Weg, ohne Fragen, ohne Diskussion. Upsla. Gott braucht Menschen, die bereit sind, sich verletzlich zu machen, um seine Ziele zu erreichen. Wir möchten es immer ohne Risiko haben. Und Gott führt uns in Situationen im Leben, wo es Risiko gibt, wo wir nicht schon den Ausweg wissen. Elia machte sich auf den Weg und hier liegt das Geheimnis des Elia und eines jeden von Gott bevollmächtigten Menschen, nämlich geh, horche und gehorche, auch wenn das ein Risiko ist. Ob sich Elia darum gesorgt hat oder ob er im Gebet um Gottes Weisung gefleht hat, eines war er sich jedenfalls bewusst, dass Gott ihn führte. Das wusste er. Anstatt zu sorgen, erwarte Gottes Führung. Und Gott führte ihn Schritt für Schritt. Natürlich wusste er, in Zarpat, da gibt es eine Witwe, die weiß, dass da einer kommt. Aber da brauchte er auch die Führung vor Ort. So in groben Zügen wusste er, was dran ist. Aber jetzt im Einzelnen, was und wie treffe ich diese Witwe? Und als er in die Stadt kam, da sah er eine Witwe. Wahrscheinlich hat er sie an den Kleidern erkannt. Und die Holz auflas. Aber ob die Witwe die war, die Gott ihn führen, zu der ihn Gott führen wollte, da heißt es, Elia rief sie an und sprach. Also es brauchte von seiner Seite her herauszufinden auch, ob jetzt das die Person ist oder nicht. Er konnte das nicht einfach nur annehmen. Er stellte die Frau gleich auf die Probe, indem er sie um Wasser bat. Und sie war offenbar geradewillig, dieses kostbare Gut zu beschaffen. Und da hakte Elia gleich nach und sagte, bring mir auch noch einen Bissen Brot mit, rief er ihr nach. Also jetzt, okay, die Nagelprobe, ist sie jetzt das? Ich meine, wenn sie ihn versorgen muss, dann muss sie ja etwas haben, sonst geht es nicht. Wie erfuhr also Elia die Führung Gottes? Wenn wir das kurz ansehen, Gottes Stimme gehorchen, die er in der Stille am Bach Krit vernommen hatte. Er musste sich aufmachen und in seiner Verletzlichkeit Gott vertrauen. Elia musste die Augen offen halten, um Gottes Weg zu erkennen und mit den Menschen reden. Wir denken ja manchmal als Diener Gottes, ja, wir müssen doch jetzt alles mitbringen und dem anderen helfen. Wir brauchen doch Ressourcen und wir müssen gesund sein und es muss alles super gehen. Und wir sehen einfach immer wieder in der Bibel, wie Gott gerade Menschen gebraucht, die schwach sind. Und wie er Menschen gebraucht, von denen wir es vielleicht gar nicht erwarten würden. Weil damit Gottes Ehre noch mehr zum Tragen kommt. Elia erlebte Gottes Führung, weil er sich ganz auf Gott einließ und mit ihm zusammenarbeitete, auf ihn hörte und das tat, was Gott ihm befahl. Indem er auch selber aktiv wurde und die Frau ansprach. Viele Glaubende haben ihre Erfahrung mit Gottes Führung festgehalten. So schreibt Asaf, du leitest mich nach deinem Rat. Oder David bezeugt, du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Und an anderer Stelle, erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Also wir dürfen mit Gottes Führung in unserem Leben rechnen. Welch eine Hilfe ist es, wenn wir sagen können, du leitest mich nach deinem Rat. In allen Entscheidungen, die vor uns liegen, wollen wir Acht haben wie Elia. Er war ein Mann, der vor Gott stand und der Gott gehorchte. Junge Menschen haben oft die Frage nach der Berufsausbildung oder der Partnerwahl. Ältere vielleicht ein Umzug ins Altersheim, ins Pflegeheim oder das Geschäft übergeben, Erbe teilen. In jeder Lage dürfen wir bitten, Herr, leite mich nach deinem Rat, leite mich bei meinen Aufgaben, leite mich in meinem Betrieb, leite uns in der Gemeinde. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Bin ich bereit, eigene Wege durchkreuzen zu lassen? Oft kennen wir erst im Nachhinein, dass Gott uns nach seinem wunderbaren Plan geführt hat. Manche rätselvolle Wege gibt es auch und wir haben keine Antwort. Mindestens nicht, wenn wir drinstehen. Vielleicht im Nachhinein. Glauben wir, dass Gott Besseres gibt, wo unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen? Im Lied des Moses heißt es vom Volk Israel, der Herr allein leitete sie und kein fremder Gott war mit ihm. Kein fremder Gott war mit ihm. Das war das Zeichen. Wie viele Angebote haben wir heute, wenn es uns schlecht geht, gesundheitlich? Wie viel Lebensberatung auf allen möglichen Gebieten? Und so leicht können wir in etwas verführt werden. Denken, ja, das hilft, das gibt dir die Ruhe, das hilft dir, den Stress zu bewältigen. Dann geht es in irgendwelche östliche Meditationen rein. Es gibt so viele Lebenshilfen mit anderen Göttern und Geistern in Verbindung stehen. Ich habe gerade wieder 2-3 Morgen oder Tage dieses Thema unterrichtet. Und ich bin mir dann jeweils gar nicht so ganz sicher, wenn ich jetzt wieder etwas angeschlagen bin, was das damit zu tun hat. Aber ich weiß auch, Gott ist Sieger. Und wir müssen diese Botschaft hineinbringen, Gott allein. Der Herr allein leitete es und kein fremder Gott war mit ihm. Haben wir fremde Götter? So viel vielleicht, dass wir denken, ja, wir müssten dahin. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hatte eine Muskelschwäche und da kamen Leute und haben gesagt, ja, telefonier noch ins Appenzellerland, dann geht es dir nachher besser. Und sie hat ganz klar gesagt, nein, das ist nicht mein Weg. Wenn jemand hilft, ist Jesus. Und der Arzt hat ihr gesagt, ja, sie muss einfach denken, du bist 20 Jahre älter, als sie sind. Aber sie wurde dann trotzdem 80 Jahre alt. Wenn wir uns auf Gott verlassen, können wir mit seiner Hilfe und mit seinem Segen rechnen. Sorge dich nicht, sondern erwarte deine Führung allein von Gott. Wenden wir uns nicht wie König Saul in der Not an die Hellseherin oder an andere behelfsmäßigen Krücken, sondern der Herr allein. Ich lese das nochmals. Elia rief also der Witwe, bringe mir doch auch einen Bissen Brot mit. Aber sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topfe und ein wenig Öl im Kruge. Nun lese ich da ein paar Stück Holz zusammen, dann gehe ich heim und bereite es für mich und meinen Sohn zu. Und wenn wir es aufgegessen haben, müssen wir halt sterben. Elia sprach zu ihr, sei ohne Sorge. Geh heim und tue, wie du gesagt hast, doch mache mir davon zuerst ein Brötchen und bring es mir heraus. Für dich und deinen Sohn kannst du hernach etwas machen. Welch ein Gottesmann, hä? Wenn wir das so unvoreingenommen hören, dann denken wir, was für ein Egoist, oder? Bring es mir jetzt und ja. Und dann kannst du dann sehen, wie du zurechtkommst. Ja, anstatt zu sagen, stelle dich Gott zur Verfügung, haben wir gehört. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Kruge soll nicht versiegen, bis zu dem Tage, da der Herr deinem Lande Regen spendet. Und da liegt ja der Schlüssel zum ganzen Text. Diese Verheißung. Jetzt war natürlich die Frage, diese heidnische Frau, wird sie jetzt darauf einsteigen? Oder wird sie sagen, du bist ein rechter Kerl, wer kommt mir da unters Dach? Aber sie geht drauf ein. Und das ist interessant, dass Gott immer wieder den Glauben fordert, bevor wir schon den Ausweg kennen. Dass wir darauf einsteigen. Sie stand vor der Henkersmahlzeit, die ihr ja auch noch vor dem Mund weggezogen wurde. Dafür bekam sie eine Verheißung. Und das war die Voraussetzung, darauf einzusteigen, um einen großen Segen zu erhalten. Von ihr wird ein Glaubensschritt erwartet, um Gottes Rettung zu erlangen. Ich würde sagen, Gott kann fordern, aber nicht um uns ärmer, sondern um uns reicher zu machen. Dazu habe ich etwas jüdischen Humor gelesen im Talmud. Wird das beschrieben? Ein heidnischer Philosoph sagte einst zum Rabbi Gamliel: Euer Gott ist ein Dieb, denn eure Bibel berichtet, dass Gott einen tiefen Schlaf auf den Adam fallen ließ und dann stahl er ihm eine Rippe und bildete davon die Eva. Da sprach die Tochter des Rabbi Gamliel zu ihrem Vater: Erlaube mir, dass ich ihm antworte. Der Vater erlaubte es und sie sprach nun zum Philosophen: Zunächst bringe mir einen Kriminalrichter, denn ich habe auch einen Diebstahl zu melden. Diese Nacht stieg nämlich ein Dieb bei uns ein, stahl einen silbernen Becher und legte dafür einen goldenen hin. Solche Diebe, sagte der Philosoph, müsstet ihr euch alle Tage wünschen. Doch das Gleiche, erwiderte die Tochter des Rabbi Gamliel, ist dem Adam auch widerfahren. Denn statt der Rippe, die ihm Gott wegnahm, gab er ihm eine Lebensgefährtin, die ihm zur Seite steht. Ja, so ist es oft, wenn Gott seine Geschichte mit einem Menschen anfängt. Zuerst denken wir, er nimmt uns weg. Vielleicht das Partyleben oder weiß ich was. Das Ausgelassene. Und wir denken, ja, was verliere ich da? Bin ich dann nicht eingeengt? Aber was nimmt Gott weg? Nicht die Freude, sondern unsere Schuld, die Belastungen. Und er schenkt Befreiung und Vergebung. Und dazu braucht es immer den Schritt des Vertrauens. Der Glaube schreitet voran und vertraut auf Gott bezüglich der Ergebnisse. Das sehen wir bei den Priestern, bei der Überquerung des Jordans, als Israel in das verheißene Land ging. Da mussten die Priester ins Wasser steigen und erst dann teilte sich das Wasser. Das sehen wir beim Knaben mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Er musste sie loslassen, Jesus in die Hände geben. Nicht selber fressen, sondern loslassen. Und dann konnte er und alle anderen auch, oder alle anderen und er auch, satt werden. Oder der reiche Jüngling, wo Jesus fordert: Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen und komm, folge mir nach. Dem Jüngling war das zu viel. Er ging nicht darauf ein. Und er ging traurig weg. Wir können uns fragen, was wäre passiert, wenn er darauf eingestiegen wäre? Denn Jesus fragte auch seine Jünger: Als ich euch damals ohne Geld, Tasche und Schuhe aussandte, habt ihr da Not leiden müssen? Nein, niemals, beteuerten sie. Gott ist treu. Die Jünger haben den Beruf, die Familie, alle menschlichen Sicherungen aufgegeben. Hat einer von ihnen später den Schritt bereut? Sie sagen nein. Es ging alles gut. Deshalb sorge dich nicht, sondern stelle dich Gott zur Verfügung. Es ist uns kein Schade, wenn wir das Alte loslassen und Neues empfangen, um Neues zu empfangen. Bei manchen sind die Hände voll von altem Mehl. Man hält vergangene Schuld, vielleicht auch vergangene Erfahrungen so fest an der Hand und lässt sie nicht los und ist nicht frei für etwas Neues. Man hält die Schuld der Nachbarn, der Eltern, der Geschwister oder sogar des eigenen Ehepartners wie ein Pfand in der Hand. Man will nicht loslassen, weil man meint, danach wehrlos oder waffenlos dazustehen. Solange man dem anderen die Schuld vorhalten kann, kann ich ja jedes Mal mich herausreden und sagen, ja, du hast ja auch mal, oder? Und damit meint man dann, es sei erledigt. Wisst ihr, wie wir gleichen manchmal den Affen, der in die Falle geraten ist. Wisst ihr, wie die Affenfalle funktioniert? Mindestens bei John White in seinen Büchern. Da steht ein Topf, wo die Affenhand rein mag, mit Erdnüssen. Und er packt sie. Und er lässt sie nicht mehr los. Aber er bringt auch die Hand nicht mehr raus. Kann nur frei werden, wenn er das loslässt. Und dann hat er wieder die Freiheit, auf alle Bäume zu steigen und mehr als genug Nahrung zu haben. Aber hält die Erdnüsse fest. Und das bindet ihn. Und ist gebunden. Eine Falle des Feindes. Ja, und so halten manche an alten Geschichten von Schuld und Sünde fest und werden nicht frei. Die heidnische Witwe von Zarpath beschämt uns mit ihrem Verhalten. Da heißt es einfach, da ging sie hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und sie hatten zu essen, sie und er und der Knabe, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus, und das Öl im Krug versiegte nicht, auch nach dem Worte, das der Herr durch Elia geredet hatte. Diese Witwe lässt die letzte Handvoll Mehl und den letzten Tropfen Öl im Krug los und sie erfährt Gottes reiches Versorgen für sie und ihr ganzes Haus. Anstatt zu sorgen, vertraue Gott, dass er deine Probleme zum Segen wendet. Der Glaube beschäftigt sich nicht mit den Schwierigkeiten, sondern mit dem Herrn, dem alle Dinge möglich sind. Ist ein bisschen einseitig, aber auch herausfordernd. Worauf schauen wir in den Schwierigkeiten? Sind es immer nur ich und meine Probleme? Oder kann ich auf Gott hinschauen, der größer ist, der auch Lösungen bereit hat, der mich weiterführen kann. Es ist nicht unser großer Glaube, sondern es ist der Glaube an einen großen Gott, den wir haben. Es ist nicht unser Glaube, der etwas bringt, sondern Gott, der uns als seine Kinder annimmt. Elia musste loslassen, ja, den bekannten Ort, den Bach Krit, wo ihn ja Gott auch hingesandt hatte. Konnte nicht einfach sagen, ja, Gott, du hast mich jetzt hierher gestellt, jetzt bleibe ich hier. Ich gehe jetzt nicht mehr weg. Sondern nein, die Zeit kam und er musste wieder gehen. Und so ist wichtig, dass wir auch da, wo wir vielleicht meinen, wir seien, ja, ist alles klar, wie das Leben weitergeht, ist nicht immer so klar. Gott gibt manchmal wieder neu einen Auftrag. Und Gott kann manchmal schon schwere Wege führen. Manche Schwierigkeiten kann Gott in unserem Leben zulassen, nicht bloß damit wir selbst lernen, von ganzem Herzen ihm zu vertrauen, sondern damit wir durch diese Schwierigkeiten zum Segen für andere werden. So wie Elia, oder? Und Jesus hat sogar auf ihn Bezug genommen, auf die Witwe von Zarpath, dass sie die Einzige war, die dort gerettet wurde. Aber sie wurde gerettet. Also Elia, weil er ging und abhängig wurde von dieser Witwe, brachte ihr das Leben. ihr und ihrem Sohn. Ein Christ in Zentralthailand, der mit seiner Familie mit harter Arbeit ein Auskommen verdient hatte, wurde beschuldigt, er habe einen Mord bei einer Tankstelle begangen. Und ein Augenzeuge behauptete, er sei das gewesen. Aber dieser Christ war zu der Zeit bei seiner Frau zu Hause. Aber das wurde nicht geglaubt. Er wurde zu einer schweren mehrjährigen Strafe verurteilt. Die Christen haben gebetet und gebetet und es wurde ein Berufungsverfahren angestrebt und auch es kam auch zustande und alle dachten, jetzt müsste die Wahrheit rauskommen. Aber sie kam nicht heraus, waren totale Intrigen im Gange und sie hatte keine Chance. Und der Mann musste eine langjährige Strafe im Gefängnis absitzen. Und er blieb treu zu Jesus. Er verbitterte nicht. Und dann erst nach 4 Jahren wieder, da kam ein junger Jurist, der gerade ein Christ, der abgeschlossen hatte, das Jurastudium, und der sagte, ich will mich einsetzen für diesen Mann. Ich werde vor das oberste Gericht ziehen. Alle haben gesagt, er ist so ein Neukömmling, der hat keine Chance. Und dann hat ihn Gott gebraucht, dass die Wahrheit ans Tageslicht kam. Und nach vier Jahren kam dieser Mann wieder raus. Er und seine Frau gingen dann miteinander an die Bibelschule in Payao und haben sich ausbilden lassen als Evangelisten, wo sie in der Arbeit für Gott stehen. Und das Schöne daran, mindestens zu der Zeit, vor 20, 30 Jahren, als das geschah, da gab es in Zentralthailand nur ganz, ganz wenige Christen. Und doch während dieser Zeit im Gefängnis kamen mehrere Menschen, fanden Jesus durch diesen Mann. Natürlich ist das jetzt keine Entschuldigung, oder alle sagen, ja, dann ist ja alles gut. Da bleiben Fragen offen. Und trotzdem, Gott hat diese schwere Führung gebraucht, um Segen zu bringen. Im Gefängnis. Segen. Und dann ihm und seiner Frau das auf das Herz gelegt, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, dass er gut ist, auch in Schwierigkeiten. Wer in schwierigen Zeiten Gott gehorsam bleibt, wird Gottes Segen nach sich ziehen. Sorge nicht, sondern vertraue Gott und seiner guten Führung. Sorge nicht, sondern stelle dich Gott zur Verfügung. Sorge nicht, sondern vertraue Gott, dass er deine Schwierigkeiten in Sorgen wenden wird. Das dürfen wir immer wieder erfahren, dass die Schwierigkeiten sich zum Guten wenden. Und deshalb lasst uns von uns selbst wegsehen auf unseren Erlöser Jesus Christus. Dazu sind wir aufgefordert. Gottes Wort ermahnt uns, das ist ein bekanntes Wort, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber manchmal gelingt uns das Sorgen wegwerfen allein nicht so gut, so scheinen wir manchmal wie einen Ball an die Wand zu knallen und dann kommt er wieder zurück und dann kommt er wieder zurück. Wir scheinen es alleine nicht so ganz zu schaffen. Deshalb möchte ich heute Morgen auch die Gelegenheit geben, eben diesen Ball nicht einfach alleine dann wegzuwerfen, sondern dass wir ihn im Gebet mit jemandem hingeben, vor Gott bringen und ihn bitten, dass er diesen Sorgenball zu sich nimmt. Ich möchte herzlich einladen, zum persönlichen Gebet und Gespräch zu zweit Sorgen auszusprechen und sie bei Jesus abzugeben. Oder vielleicht möchtest du mit jemandem um Gottes Führung in deinem Leben bitten. Oder der Herr hat zu dir geredet und du weißt, dass die Zeit gekommen ist, dass ich mein Leben wirklich Jesus anvertraue und nicht einmal da und einmal da bin, sondern ja, Jesus, da bin ich. Ich will dein Kind sein. Ich will mich auf dich verlassen. Ich will die Nagelprobe machen und nicht davor zurückschrecken. Und sehen, wie du meine Sorgen in Segen verwandelst. Oder du willst Gebet in Anspruch nehmen und Kraft erbitten, Schwierigkeiten zu tragen, bis der Zeitpunkt gekommen ist, wo der Herr in Segen wandelt. Scheue dich nicht, auf jemanden zuzugehen, dem du Vertrauen hast, mit ihm das zu sagen und dann zu beten zusammen. Jetzt kennen sich nicht alle Menschen in diesem Raum. Darum ist es auch immer wieder gut, sind 2-3 Personen bereit, auch da hinten zu stehen und für dich zu beten. Da sind meine Frau und Walti und Magdalena, Luis und Hannes und andere auch, die du ansprechen kannst, hingehen kannst. Während wir hier noch etwas Musik hören. Ja, das Lied, Lege deine Hände, das wäre jetzt dran. Und dann für diejenigen, du kannst einfach auch alleine vor Gott sein. Fühle dich frei. Es gibt dann noch einige Fragen zu diesem, für das Gruppengespräch, das wir natürlich nicht jetzt stattfinden wird, aber vielleicht einfach einige Fragen zum Nachdenken auch, die du dir selbst stellen kannst in diesem Text oder später im Hauskreis behandeln könntest.